Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Millionen Euro Stefan Barda, Co-Founder und CEO von Cello, eingeladen. Cello hilft SaaS-Unternehmen, anstelle mit klassischen Werbungen von Anzeigen ihre Kundenreichweite durch eine verstärkte Streuung von Mundpropaganda zu verbessern. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
Startup Insider Daily. Interview.
Sehr cool. Ja, ich freue mich. Stefan Bader ist hier, der Co-Founder und CEO von Cello. Hallo, Stefan.
Hallo, Jan. Freut mich, hier zu sein.
Seit ich gehört habe, dass wir sprechen, habe ich den ganzen Tag schon einen Ohrwurm im Kopf. Da hast du mir so eine Musik ins Ohr gezaubert, die dafür gesorgt hat, dass ich mich umso mehr freue, dass wir sprechen. Ihr habt einen coolen Ansatz, muss ich sagen. Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen. Führ uns doch mal vielleicht gerade durch, was ihr macht. Das ist ja eigentlich, man hat so das Gefühl, ihr definiert so ein, ja, ich will, ist es ein neues Segment, was ihr definiert, oder habt ihr euch da nur eine clevere Story ausgedacht?
Genau, wir sind angetreten, eine neue Kategorie für uns zu definieren und diese auch zu besetzen mit User-Led Growth, was die Weiterentwicklung der klassischen Go-to-Market-Strategie ist. Angefangen von Sales-Led über Marketing-Led bis Product-Led Growth wollen wir nun User-Led Growth definieren und mit unserem Produkt die Kunden dort hinführen. Was wir genau machen, man kann sich das relativ leicht veranschaulichen. Jeder kennt die Referral-Programme von Uber, PayPal, Dropbox, meistens aus dem B2C-Bereich. Wir wollen das Ganze nun produktisieren und in den B2B-Bereich überführen, sodass unsere Kundenunternehmen können letztendlich Nutzer incentivieren, um in erster Linie, das ist der erste Growth-Loop, den wir produktisieren, Peer-to-Peer-Referrals für ihr Produkt anbieten zu können.
Mhm. Würdest du sagen, zwischen Referral und Affiliate ist ein großer Unterschied?
Ist ein großer Unterschied. Affiliate ist one-to-many, Referral ist one-to-one. Und die Beschaffenheit des Produktes muss demnach eben auch eine andere sein. Wir sind als Produkt in das Produkt unserer Kunden integriert, während wiederum Affiliate-Programme sehr stark auf klassische Influencer etc. zugeschnitten ist, wo die Einbindung in die User-Journey unserer Kunden nicht wirklich relevant ist.
Und eingebunden heißt, das funktioniert dann über APIs oder wie seid ihr da, oder ist es richtig embedded oder wie hat man sich das vorzustellen?
Es ist richtig embedded. Es sind letztendlich zwei Zeilen Code, die man integrieren muss. Danach taucht unser Produkt als kleines getaggtes Widget auf, welches man anklicken kann. Und somit öffnet sich dann unsere Nutzeroberfläche und der Nutzer kann von dort aus Referral-Links verschicken und eben auch getätigte und erfolgreiche Referrals tracken und die Auszahlung, die private monetäre Auszahlung letztendlich tätigen.
Das heißt, was sind so typische Unternehmen, mit denen ihr euch beschäftigt? Wenn du jetzt sagst B2B-Bereich, ich vermute mal jetzt nicht der klassische Pumpenhersteller oder sowas, sondern wahrscheinlich trotzdem irgendwie im B2B-SaaS-Segment, ne?
Genau, wir fokussieren uns auf Subscription-Modelle, welches letztendlich auch, da kann ich später noch drauf kommen, die besondere Stärke unseres Ansatzes hervorhebt. Im ersten Moment fokussieren wir uns auf B2B-SaaS-Modelle und können dort letztendlich auch die Schwierigkeiten beheben als Intermediär. Deswegen sieht man auch im B2B-SaaS-Segment solche Angebote von Referral-Produkten relativ wenig, da letztendlich steuerliche, globale Komplexitäten, KYC, also wirklich operative Dinge, wenn es um private Endnutzerauszahlungen geht, um die man sich kümmern muss, diese nehmen wir als Plattform und Intermediär komplett vom Tisch.
Und warum brauche ich dafür jetzt eine eigene Software, wenn ich ja, also ne, B2C-Bereich kennt man das, jetzt sagst du gerade im B2B-Bereich, nehmt ihr euch das jetzt vor, warum ist das so grundverschieden?
Im B2C-Bereich wird meistens der Referral-Reward verschnitten mit dem eigentlichen Produktangebot. Also man kennt das von Dropbox, man bekommt Freiguthaben, man kennt das von Uber, man bekommt Freiminuten oder Rides umsonst, Trade Republic, Trading-Volumen. Das Ganze geht im B2B Umfeld relativ wenig, weil ich als Nutzer habe ein geringeres Interesse, einfach die Kosten für meinen Arbeitgeber zu reduzieren, wenn ich was weiterempfehle. Unser Ansatz bezieht sich darauf, wirklich den einzelnen Nutzer persönlich zu incentivieren, und dementsprechend sind Auszahlungen privater Natur erforderlich. Und hier entsteht dann letztendlich die gewisse Komplexität, welches auch schon verschiedenste Unternehmen versucht hatten, selbst umzusetzen. Beispielsweise ein Personio, welches mehrere Monate an so einer Lösung gebaut hatte und es dann aber wieder verworfen hatte, weil es dann doch ein dickeres Brett war.
Ah, ist das so? Ja, ist ja spannend. Aber erstmal schade natürlich, dass irgendwie Personen oder Mitarbeiter eines Unternehmens nicht so eng mit dem Unternehmen verbunden sind, dass sie sagen, ich im Sinne des Unternehmens versuche jetzt den Dropbox-Account irgendwie zum Beispiel günstiger zu machen oder Volumen zu steigern, ne? Sondern dass man eher so auf den eigenen Geldbeutel schielt dabei. Ist es denn hinterher, geht es bei euch um Geld oder was sind das für Rewards, die ich da freischalten kann?
Ja, ist ein guter Punkt. Rewards im ersten Sinn oder in der ersten Produkt, im ersten Produktinkrement, welches wir jetzt anbieten, geht es um persönliche monetäre Auszahlung. Wir wollen es allerdings relativ schnell weiterentwickeln in Richtung Spenden, dass man dieses Geld, welches man als Referrer bekommen würde, so letztendlich auch dem größeren Ganzen zugutekommen lassen kann. Also sei es Bäume pflanzen oder Spenden in Richtung karitative Einrichtung. Oder eben auch noch weiter gedacht in Richtung virtuelle Unternehmensanteile, was allerdings noch ein bisschen in der Ferne liegt.
Jetzt sagt man ja immer, glaube ich, Word of Mouth ist so die stärkste Kategorie, ne? Also zur Nutzergewinnung, weil ich halt irgendwie Leuten vertraue, die dann Experten sind in ihrem Bereich und dann ja im Prinzip deren Rat folge. Wie ist das jetzt bei euch? Ist das dann hinterher noch genauso glaubwürdig, würdest du sagen? Ist das der gleiche Kanal oder ist das eine Unterkategorie davon?
Unser Ansatz besteht letztendlich darin, Word of Mouth, was jedes Produkt inhärent hat oder welches jedes Produkt inhärent umgibt, weiter zu beschleunigen und zu verstärken. Und jeder hat natürlich eine eigene persönliche Marke, die man ungern durch Weiterempfehlungen schlechter Tools oder Tools, die man jetzt nicht gerne nutzt, beschädigen würde. Wir letztendlich verstärken einfach diesen Ansatz, Dinge zu teilen oder eben auch aktiv vielleicht sein Netzwerk zu durchstöbern, um letztendlich auf diese Produkte hinzuweisen. Und in den User-Tests, die wir durchgeführt haben, ging es wirklich immer darum, auch Dinge weiter zu empfehlen, selbst wenn es einen monetären Anreiz gibt, die man selbst gerne nutzt. Aber natürlich der monetäre Anreiz, und das kam auch ganz klar raus, verstärkt einfach die Bereitschaft, über solche Tools zu sprechen, die zu teilen und die letztendlich auch potenziell neuen Nutzern nahezubringen.
Kannst du mal versuchen, oder vielleicht diesen Kanal, den ihr da erschließt, also das ganze Thema Weiterempfehlung einfach mal in Kontext zu setzen zu anderen Marketingkanälen, weil letztendlich ist es ja das, ne? Also es ist ein Kundenakquise-Kanal. Ich vermute mal, dass man zumindest mal kalkulierbare Kosten hat, ne?
Genau, mit unserem Ansatz beziehungsweise auch dem Pricing, welches wir festgesetzt haben, haben wir einen gesicherten Lifetime Value zu Customer Acquisition Cost, also LTV CAC, was eine sehr gängige KPI in dem Segment ist, von mindestens 3, was eben auch so vom Markt als sehr nachhaltig angesehen wird, und können so letztendlich auch durch ein Freemium Pricing und ein nutzenbasiertes Pricing dieses Versprechen unseren Kunden geben. Und dann ist die Decke nach oben komplett offen und wir gehen davon aus, dass unser Kanal bis LTV CAC 50 oder höher noch gehen kann, weil es eben, wie du schon gesagt hast, der stärkste Kanal, der relativ wenig bis jetzt verstanden wird oder unterrepräsentiert ist, den wir so einfach weiter anfachen können, trackbar machen können und unseren Kunden als produktisierten Growth Loop als SaaS-Subskription anbieten können.
Ist der denn hinterher skalierbar? Weil das frage ich mich gerade, also wenn ich bei AdWords oder also Google AdWords oder Facebook oder wo auch immer Marketingbudget reinkippe, dann bekomme ich halt eine kalkulierbare Zahl an Leads wahrscheinlich hinterher raus. Ne? Ist das bei euch auch so oder ist man hier eher so ein bisschen drauf, also im Hoffnungsbereich, dass man darauf hofft, dass möglichst viele Leute oder viele Nutzer drauf anspringen?
Im Online-Advertisement-Bereich ist es so, dass man in Vorleistung treten muss. Das heißt, man zahlt gewisses Geld an Meta, TikTok, oder Google, um verschiedenste Leads zu akquirieren und muss dann über die Lifetime eines Kunden dieses Geld letztendlich wieder einspielen, um so hoffentlich in einem gesunden Verhältnis von Customer Lifetime zu Akquisitionskosten zu landen. In unserem Fall ist es so, dass es kein Risiko gibt. Das heißt, wir verteilen lediglich den zugewonnenen Topline-Umsatz um. Bedeutet, jeder neu dazugewonnene Euro wird aufgeteilt an Rewards, an den eigentlichen Referrer, unseren Kunden, also das Produkt, das weiter empfehlen wird und uns letztendlich als kleinen Anteil. Bedeutet, dass die auch eine wichtige Kennzahl, Payback-Periode, gerade in der jetzigen Zeit, dass die bei Null liegt. Das heißt, man muss dieses Geld nicht wieder einspielen und hoffen, dass man es eingespielt bekommt. Und das Verhältnis Customer Lifetime zu LTV liegt zu jeder Zeit in einem interessanten Verhältnis. Mhm. Also es ist sehr, sehr kalkulierbar ohne Risiko. Wiederum ist es so, dass gerade eine rausgekommene Studie von Insider im April 2022 aussagt, dass die Marketing-Advertising-Kosten explodieren. Also wenn man sich anschaut, Meta geht in den CPM, Cost per Mill, um 61% year over year hoch, TikTok ist bei 185% und Google ist bei 75% year over year. Mhm. Und da sieht man schon, dass es relativ schwer nachhaltig abzubilden ist, wenn die Kosten für diese Kanäle so stark explodieren. Und dort bilden wir, glaube ich, einen interessanten Seitenkanal an, um letztendlich diese Kostenexplosion auch auffangen zu können.
Das heißt, ihr kommt jetzt als neue Geheimwaffe um die Ecke, ja? Was würdest du denn sagen, in 10 Jahren wird dann jemand an gleicher Stelle hier sagen, AdWords, Facebook und Cello sind nach oben gegangen? Also wie groß kann das Ganze werden? Ist das so eine, ist das so der Traum von euch, dass ihr quasi so eine, wirklich so eine, ich weiß nicht, also wie groß kann die Kategorie werden? Das ist eigentlich meine Frage, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann.
Ich glaube, wir Deutschen neigen generell dazu, zu klein zu denken. Deswegen versuchen wir da dem so ein bisschen entgegenzustehen und relativ groß zu denken. Wir glauben schon, dass es ein signifikanter Kanal werden kann in der Kundenansprache. Und wenn man sich die größten Unternehmen weltweit anschaut, dann sind die hauptsächlich besetzt von eben diesen Playern rund um Meta, Google. Ob das jetzt auf diesem gleichen Stand ist, ich glaube, da würden wir uns alle freuen, aber wird es wahrscheinlich nicht werden. Wir würden uns, glaube ich, schon mit ein bisschen weniger zufrieden geben.
Aber nur ein bisschen, ne? Ist klar.
Nur ein bisschen.
Jetzt sprechen wir ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Die 2,3 Millionen Euro habt ihr eingesammelt und ihr habt einen sehr, sehr spannenden Kreis an Investoren, finde ich, ne? Also zum einen VCs, aber ihr habt ja irgendwie auch eine ganze Reihe an spannenden Angels dabei, ne?
Genau, wir haben einen relativ großen Kreis aufgemacht, um letztendlich für uns auch Zugang zu relevanten Kunden aufmachen zu können. Also wir sind auf der VC-Seite ist bei Founders, ist ein dänischer Fonds, der in Lead gegangen ist und wird flankiert von Possible Ventures, Tiny VC. Ich möchte jetzt ungern mehr nennen, weil ich sonst welche vergesse. Beziehungsweise nicht nennen kann. Aber es sind sehr spannende und hilfreiche Investoren dabei. First Momentum ist beispielsweise auch ein sehr guter Fund, der uns auch operativ sehr unterstützt.
Und die sehen die gleiche oder die teilen eure Vision auf den Markt, ja? Also da, vielleicht kannst du auch noch mal kurz beschreiben, die aktuelle Marktsituation, die wahrscheinlich spielt sie euch in die Karten, ne? Hör ich raus, oder?
Ja, ich glaube, mit der Marktsituation hat jedes Startup insgesamt zu kämpfen, wenn es um Mittelbeschaffung geht. Wenn es um unseren eigenen Go-to-Market geht, spielt es uns, glaube ich, wirklich so ein bisschen in die Karten, weil Unternehmen einfach umdenken müssen, wenn es um Kostendisziplin geht, aber eben auch, wenn es um die Frage geht, wie akquiriere ich Kunden, wie binde ich die an mein Unternehmen. Und mit dem neuen Kanal, den wir hier aufmachen können, glaube ich, dass wir eine interessante Alternative schaffen können.
Was sind so die Herausforderungen, was würdest du sagen für euch? Sind es hinterher Sales-Themen oder ist das, wie weit ist denn das Produkt jetzt gerade?
Wir rollen gerade mit den ersten Kunden aus. Also wir sind im Januar diesen Jahres gestartet, sind mit dem Produkt jetzt wirklich sehr am Anfang. Erstes Produktinkrement ist quasi fertig und in den Händen unserer Kunden. Und die größten Herausforderungen sind wahrscheinlich die Suche beziehungsweise das Hiring, also gutes Talent an Bord zu bekommen. Ich glaube, wir haben einen relativ klaren Fahrplan, wohin wir wollen, aber es wird wahrscheinlich im Zeitverlauf viele Schleifen geben, um letztendlich dann auch für eine mögliche nächste Runde gewappnet zu sein.
Das heißt, ihr sucht gerade Mitarbeiter?
Genau, wir suchen gerade Mitarbeiter, hauptsächlich im Engineering-Bereich. Gerne auf unsere Seite mal vorbeischauen, dort haben wir sie ausgeschrieben.
Und ihr sucht die in München oder in Berlin? Ich habe zwei Adressen bei euch im Handels- oder im Impressum gefunden.
Ja, wir suchen sie komplett remote. Also unser Team ist auch mit einer leichten Konzentration auf München, ist unser Team sonst in plus minus 3 Stunden europäischen Zeitzonen verteilt.
Aha.
Und ja, wir glauben, dass das beste Talent nur zusammenkommen kann, wenn man hier den Ansatz ein bisschen breiter denkt.
Wie schafft man das denn im Remote-Team, eine gute Teamkultur aufzubauen, gerade als junges Team?
Das ist eine sehr gute Frage. Damit beschäftigen wir uns gerade auch relativ stark intern. Das war auch ein Grund, warum wir eine Person für den People-Bereich von Anfang an mit aufgenommen haben, in einer sehr, sehr frühen Phase, wo wahrscheinlich die meisten Startups erst später darüber nachdenken. Es ist eine Verknüpfung aus, die richtigen Entscheidungen im Hiring zu treffen, die Leute motiviert und an der Stange zu halten, richtige Teamkultur aufbauen, dort eben auch Dinge frühzeitig zu definieren für das Team, viel kommunizieren und dann eben auch regelmäßig zusammenzukommen und eine gute Zeit zu haben.
Ja, ich finde das total spannend, also gerade als kleines Unternehmen, muss ich sagen, ne? Weil es kann ja natürlich sein, dass wir jetzt immer mehr Unternehmen sehen, die remote-only oder remote-first sind, aber zeitgleich weiß man auch noch nicht, wie lange die dann durchhalten, weil das Thema Teamkultur ja wahrscheinlich so die Essenz von allem ist, ne? Und deswegen finde ich das total interessant, wie man das eben ausbalanciert bekommt, damit man nicht irgendwie Gefahr läuft, dass die Mitarbeiter überhaupt keine Konnektierung zum Unternehmen haben, ne?
Ja, absolut. Also wir sehen es auch. Wir werden jetzt auch in dieser Woche bei uns heißt es Culture Week, machen, wo die ganzen Mitarbeiter an einem Ort zusammenkommen.
Ah, ja.
Jetzt in München, weil hier auch glücklicherweise das Oktoberfest stattfinden kann, um dann zusammen eine gute Zeit zu haben. Und man merkt schon, dass die Dynamik im Team nach so einer Woche immer super stark ist. Und dann mit der Zeit zehrt man da so ein bisschen davon und freut sich eigentlich schon wieder auf das nächste Quartal, wenn man zusammenkommt. Das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten gibt es sehr spannende Tools draußen, die man einsetzen kann, sodass man hier dem entgegenwirkt, dass einfach das Gespräch an der Kaffeemaschine fehlt. Mhm. Ich glaube, da muss man wirklich aktiv was tun, ob das jetzt hybrid ist oder komplett remote.
Okay, das heißt, Mitarbeiter können sich bei euch melden. Wie ist es mit Kunden? Wer sind denn so Wunschkunden, die sich jetzt melden sollten oder die Kategorien, die sich melden sollten, wenn sie jetzt zuhören?
Mhm. In allererster Linie B2B SaaS. Und dann ist eine unserer Hypothesen, dass Unternehmen, die vielleicht schon eine bestehende Product-Led-Growth-Ansatz durchführen, dass die besonders spannend und hoch in der Conversion bei uns auch sein könnten. Mhm. Gerade auch Produkte, die, ist auch wieder so ein englisches Wort, in Richtung Consumerized SaaS gehen, also die sowohl von privaten Endnutzern als eben auch von Geschäftskunden verwendet werden. Mhm. So ein Beispiel ist so ein Pitch zum Beispiel oder ein Typeform. Dort gehen wir auch davon aus, dass die besonders gut funktionieren werden, und natürlich fokussieren wir uns am Anfang auf Produkte, die wahrscheinlich eher zu schnellen und guten Learnings führen, die viele Transaktionen dann auch mit sich bringen.
Mhm. Das heißt also Unternehmen, die schon verstehen, was dieser Kanal bedeutet, wie er funktioniert und dann möglicherweise auch experimentierfreudig sind, ihre Zahlen wahrscheinlich schon kennen, ne?
Genau, ja. Es geht wirklich auch darum, das richtige Mindset zu haben. Der Unterschied von User-Led zu Product-Led-Growth ist, dass bei Product-Led muss das Produkt es selbst hergeben, um diese Ansätze fahren zu können, um einen Freemium-Ansatz zu fahren können oder Self-Service. Das heißt, wenn man auch ein Produkt hat, was einen höheren jährlichen Wert hat, einen höheren ACV, dann ist es meistens nicht dafür geeignet, Product-Led-Growth-Ansätze zu führen. User-Led-Growth würde allerdings trotzdem gut funktionieren, weil das Thema Referral als ein Beispiel, als ein Growth Loop, den wir produktisieren, trotzdem sehr gut funktionieren könnte.
Mhm.
Die genauen Insights, ob Referrals funktionieren, ob man da vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht hat, ist natürlich für uns auch spannend. Sobald es eben da schon Anzeichen gibt, dass dieser Kanal funktioniert, dann ja, sehr, sehr gerne bei uns melden.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, weil du vorhin ja nochmal differenziert hast zwischen B2B, B2C. Ist es nicht eigentlich die stärkste Motivation, wenn ich jetzt irgendwie ein begeisterter Nutzer bin von einem Produkt, dass ich dann vielleicht durch einen Referral jetzt gar nicht, ich weiß nicht, 50 Euro bekomme, sondern dass ich einfach bestimmte Features erst freischalten kann, indem ich zeige, ich bin halt irgendwie ein Evangelist des Unternehmens, ja, oder des Produkts?
Ja, guter Punkt. Ist auch ein Feature, das bei uns auf der Roadmap steht. Dass man eben nicht nur monetäre Anreize bieten kann, sondern eben auch mit dem Produkt verknüpfte Anreize, was wiederum dann auch den Markt in Richtung B2C für uns öffnet. Das ist ein wichtiger Baustein dafür. Und in den Markt werden wir auch relativ zeitnah dann gehen wollen, was eben aber auch für den B2B-Markt spannend ist. Wir haben eben jetzt versucht, in der Kürze der Zeit wirklich so brutal wie möglich zu priorisieren. Und deswegen kommt eben das Thema monetäre Auszahlung als erster Reward.
Ist das Thema hinterher eigentlich, also jetzt nochmal Stichwort amerikanischer Wettbewerb, also es gibt ja eine ganze Reihe an Unternehmen, die zumindest im gleichen Segment irgendwie unterwegs sind, entfernt oder die direkte Competitor. Ist das Thema DSGVO für euch wichtig?
Das DSGVO-Thema spielt vor allem uns in die Karten, dass die ganzen Advertisement-Kosten so durch die Decke gehen. Ähnliche Regulierung wird gerade auch in USA eingeführt. Aber natürlich schirmt DSGVO, glaube ich, jedes europäische Unternehmen vor nordamerikanischen Unternehmen so ein bisschen ab, weil man sich einfach hier von Anfang an drum kümmert, weil man das bei Design letztendlich bedenken muss. Längerfristig glaube ich, dass die Regulatorik in den USA nachgezogen wird und dieser Wettbewerbsvorteil dann vielleicht verschwinden wird. Kurzfristig sicherlich spannend.
Ich habe mir die Preise angeguckt. Das klingt ja so, als hättet ihr auch ein Free-Modell, was jeder mal ausprobieren kann. Ist das schnell zu implementieren? Du hast vorhin von zwei Zeilen Code gesprochen. Ist es wirklich so einfach oder hat das hinterher einen größeren Implementierungsaufwand?
Wir sind von der Denkweise von Growth Managern letztendlich ausgegangen, was für dieses Profil letztendlich wichtig ist. Und das ist zum einen schneller Return on Invest oder schnell Daten zu sehen, ob irgendwas funktioniert oder nicht, mit möglichst wenig Risiko, möglichst wenig Aufwand. Und so haben wir letztendlich auch unser Produkt und unser Pricing gestaltet. Die Implementierung bedarf circa eine Stunde technischem, also Entwickleraufwand und dann nochmal 2-3 Stunden Aufwand von einem Marketing- oder Growth Manager. Ist relativ leicht und schnell umzusetzen. Und vom Pricing hast du ja schon richtigerweise angesprochen. Wir haben ein Free Pricing, das heißt, wir nehmen am Anfang diesen ganzen Schmerz schon für irgendwas zu bezahlen, obwohl man noch nicht weiß, ob das auch funktionieren wird. Und gehen dann letztendlich über in ein Value-Based Pricing. Also wir partizipieren in gleicher Maße mit dem Erfolg unserer Kunden mit und sind da komplett in Linie mit deren Erfolg, was auch einer unserer Kern-Values ist.
Super. Also sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch, Stefan. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben soweit alles.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Stefan, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews. Die kennt ihr wahrscheinlich auch ganz gut. Wenn nicht, dann müsst ihr unbedingt gelistet werden. Und geschuldet ist auch, dass wir jeden Gast hier nochmal bitten, einen Tooltip vorzustellen, ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten, ein Lieblingstool oder wie auch immer. Bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Meine Empfehlung ist Butter. Also die URL heißt butter.us. Ist ein super Videoconferencing-Tool, was gerade in einem hybriden oder Remote-First-Alltag der eigentlich geprägt ist von Back-to-Back-Meetings, die manchmal mehr, manchmal weniger Spaß machen, wirklich so den Tag so ein bisschen zu vereinfachen und Freude da dem Team zu bringen. Man kann damit interaktiven Meetings, Schulungen, Workshops kann man leicht vorbereiten, auch mit bestehenden Templates und hat spannende Gadgets quasi in der Plattform, um solche Zusammentreffen vom Team einfach spaßig zu machen. Also Umfragen, Reaktionen, Soundeffekte nutzen wir ganz gern. Das ist ein super Tool, kann ich nur empfehlen. Haben auch einen Product-Led-Growth-Ansatz. Ist in Deutschland noch relativ wenig verbreitet, in den USA stark. Und sollte man sich definitiv mal anschauen.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also Stefan, war wirklich großartig, muss ich sagen. Danke, dass du da warst. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte. Und ja, wenn es bei euch wichtige Updates gibt, sag gerne Bescheid. Dann machen wir ein Follow-up, ja?
Super, hört sich gut an. Dankeschön, dann. Bis dann.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Stefan Bader, Co-Founder und CEO von Cello, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort warten Kerstin Eismann und Daniel Höpfner anlässlich der Rubrik To Infinity and Beyond mit dem dieswöchigen Schwerpunktthema Angel Investing im Web 3 auf euch. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.